Schönen guten Abend. Hier ist Freak Radio. Ich begrüße Sie zu einer Buchpräsentation. Der Autor ist Robert Kraner. Sein Buch heißt Valerie.
Feuer, Asche, Ruß in Hartheim.
Es ist geschrieben worden, Robert Kraner hat es geschrieben, im Gedenken an seine in Hartheim ermordete Großtante, Therese Weber. Robert Kraner wird zuerst aus dem Buch lesen und dann werden wir darüber reden, warum er das Buch geschrieben hat.
Euthanasie zu Griechisch Euthanasia, schöner Tod. Sterbehilfe für unheilbar Kranke und Schwerstverletzte mit dem Zweck, ihnen ein qualvolles Ende zu ersparen. Unter der irreführenden Bezeichnung Euthanasie führte die nationalsozialistische Regierung in Deutschland ein Programm von 1940 bis 1945 zur systematischen Tötung missgebildeter Kinder und erwachsener Geisteskranker durch. Die Tötung lebensunwerten Lebens, so auch die nationalsozialistische Terminologie, die seit 1938 offen propagiert wurde, ging auf eine Zustimmung Hitlers zur Gewährung des Gnadentodes durch namentlich zu bestimmende Ärzte zurück, die auf den 1.9.1939 datiert wurde. Zwischen Anfang 1940 und dem 23.8.1941, dem Zeitpunkt, an dem die Mordaktion aufgrund kirchlicher Proteste gestoppt wurde, fielen dem nationalsozialistischen Euthanasieprogramm bis zu 100.000 Menschen zum Opfer. Unter strenger Geheimhaltung wurde die Mordaktion von September 41 bis Mitte 44 in einigen Anstalten bis April 45 fortgesetzt. Hier fielen noch einmal 20.000 bis 30.000 Menschen zum Opfer. Nach Kriegsende erfolgte in zahlreichen Fällen eine Verurteilung von Ärzten und Pflegepersonal. Brockhaus, Leipzig, Mannheim, 1997. T4. Da ist das harte Heim, steh still, sinke. Dort die Tür zum atemlosen Raum. Die Stiefel tun den letzten Schritt für dich. Dein Schrei wird durchs Jahrtausend schallen. Valerie liebt Peter. Ihn hätte sie lieber untertags im Bett oder besser noch abends. Sich in ein Bett zu legen, in dem untertags ein fremder Mann gelegen war, davor ekelte sie sich. Der Slavik ist schon den dritten Tag weg. Wahrscheinlich hat er was anderes gefunden. Die Tante hat ihre Not, weil er ihr die letzte Woche nicht bezahlt hat und weil es auch nicht leicht ist, jemanden anderen, dem man vertrauen kann, für das Kabinett zu bekommen. Valerie ist froh. Hat sie doch nun den Raum, auch in den freien Stunden untertags für sich. Wir werden es schaffen, hat sie der Tante gesagt und ihr versprochen, künftig mehr Geld abzuliefern. Die junge Frau sitzt im Halbdunkel des späten Nachmittags und näht an einem Bettüberzug. Obwohl sie nur mehr wenig sieht, zündet sie die Lampe nicht an. Sie erkennt blind, wo sie die Nadel einstechen muss, bleibt in der richtigen Entfernung vom Saum. Valerie ist aus dem burgenländischen Dorf nach Wien gezogen, weil es zu Hause nicht mehr zu leben war. Sie war das schönste Kind unter den Seilerischen, meinten die Lutzmannsburger. Ihre Geschwister waren alle fahl bis rotblond, sie schlug aus der Art mit ihren schwarzen Haaren und blauen Augen. Auch war sie laut und forsch in ihrem Auftreten. Wird der Vater ein Kroat sein, redeten sie im Dorf. Ein anderer Vater wäre ein Glück gewesen. Zuletzt hatte Valeries Vater damit begonnen, durch die Neustift zu wackeln und nirgends mehr ruhig sitzen zu können. Beim Grutzlerwirt fegte er mit einer ausholenden Handbewegung mehrere Gläser Wein von der Theke. Es war still geworden in der Gaststube. Der Seiler warf die Münzen auf die Theke und wackelte hinaus. »Der ist nicht besoffen«, sagte einer der Männer. Ein paar Tage später beendete der Seiler mit einem Strick um Tram und Hals sein Leben. Danach mussten die Kleinhäusler betteln. Der Pastor nahm sich um den Jüngsten an. Die Älteren der neun Kinder gingen nach Wien. Valerie fand Arbeit in einer Schneiderei und konnte bei ihrer Tante wohnen. Was Valerie jetzt näht, ist nicht zum Verkauf bestimmt. Es ist die Aussteuer und bald schon wird sie Peter heiraten. Er ist Tramweihfahrer. Sie treffen sich morgen Sonntag im Augarten weit weg von der Tante. Das ist ein Roter, hat die Tante zuletzt gesagt. Valerie redet mit ihr nicht mehr über ihn. Der letzte Kuss war heftig und gut. Sie hörte ihren und seinen Atem. Ihr Herz schlug gegen die Brust. Peter hielt sie an sich gedrückt. Sie krallte ihre Finger in sein dichtes Haar, drückte sich an ihn, als er schon locker ließ. Wenn sich die Zungen einmal berühren, ist man verlobt. Wenn man sein eigenes Herz in der Hose des Liebsten pochen spürt, dann soll man bald heiraten, sonst frisst einen die Sehnsucht auf, hat Helle gesagt. Helle arbeitet mit ihr in der Schneiderei. Sie hat selbst vor kurzem geheiratet, nur standesamtlich. Wir brauchen die Pfaffen nicht, hat Helle erklärt. Valerie hört zu und bewundert ihren Mut. Ich glaube, dein Peter ist gut und er hat Arbeit. Nimm ihn. Mit dem Tramfahrer wird es nichts. Den heiratest du mir nicht. Die Tante hat die ganze Verwandtschaft informiert und alarmiert. Valeries Lieblingsbruder Franz hat sie zur Seite genommen. Die Mama steht das nicht durch. Im ganzen Dorf reden sie schon, dass du einen Soze heiraten willst. Noch dazu ohne Kirche. Bitte, Valerie, überleg dir das gut. Nachdem Valerie nicht zum vereinbarten Treffen gekommen war, suchte Peter sie. Die Tante wies ihn vor der Tür. Lassen Sie unser Mädchen, sie will von Ihnen nichts mehr wissen. Sie ist in ihr Dorf zurückgekehrt. Wenn er geahnt hätte, dass das Mädchen drinnen saß, wenige Meter von ihm entfernt, er hätte sich Zutritt verschafft. Peter ging zur Schneiderei. Dort erfuhr er, dass Valerie krank sei und nicht gekommen war. Helle war auch nicht in der Arbeit. Sie hätte ihm die Ruhelosigkeit ins Herz setzen können. Such sie. Gib nicht auf. Sie liebt dich. Die Verwandten haben sie eingekerkert und musst sie befreien. So aber mischten sich Sorge und Zweifel. Er erwog, in ihr Dorf zu fahren und noch einmal mit ihr zu reden. Er wusste, wo es lag. Mit der Bahn eine halbe Tagesreise von Wien, mit Pferden viel länger. Dann dachte er an sein Spiegelbild, mit den ersten grauen Haaren an den Schläfen. Vielleicht war er ja doch zu alt. Hatte sie einen Jüngeren? Was sollte er tun? Valerie weiß auch nicht, was sie zu tun hat. Eingesperrt in ihrem Kabinett ist sie zwischen Fenster und Wand sicher schon eine Stunde auf und ab gelaufen. Ein Sprung aus dem ersten Stock wird nichts helfen, denkt sie. Danach kann ich nicht weiter fliehen. Für den sicheren Tod ist es zu nieder. Außer mit dem Kopf voraus. Sie läuft auf und ab. Sie hat Peter nicht kommen und nicht gehen sehen, hat auch nicht das Klopfen und Reden an der Tür gehört. Er war ja so ein leiser Mensch. Sie weiß nur, dass die ganze Familie gegen ihn ist und jetzt auch gegen sie. Und sie weiß, dass kein anderer, keiner von denen, die ihre Mutter für sie ausdenkt, es werden wird. Es ist aussichtslos. Wenn am Ende die Mutter aus Kummer stirbt, die Dorfhüherinnen schaffen das. Als Gretel ihre Freundin einen Katholischen geheiratet hat, haben ihre Eltern sie verstoßen. Sie hat das Dorf gemieden. Ihre Mutter ist nicht mehr unter die Leute gegangen. Als Valerie Gretel einmal getroffen hat, war sie schwanger, unglücklich und einsam, entwurzelt. Alle Verwandten hatten die Verbindungen zu ihr gekappt, alle. Und ihre Ehe? Der Mann hat zu trinken begonnen, Gretel hat geweint und gefragt, sag, Valerie, was habe ich getan? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin und was aus dem Kind werden soll. Ein enges Gefängnis ist das Kabinett, aber enger ist der schwere Kerker, den die Tante und ihre Mutter mit Hilfe ihres Lieblingsbruders gebaut haben. Valerie hält inne, wird ruhig, legt die Hand an die Kastentür, verweilt mit geschlossenen Augen. Sie öffnet den Kasten, sucht. Valerie holt die neuen, gebügelten und gefalteten Tuchhemd- und Polsterüberzüge, Tischtücher, Servietten heraus, breitet ein Leintuch aus, nimmt die gefalteten Wäschestücke auseinander, zerknüllt sie und legt sie zu einem unregelmäßigen Gebirge aufeinander. Aus der Lampe gießt sie Petroleum über die Wäsche, tut etwas Papier dazu, aus ihrem Strumpfgürtel nimmt sie eine Schachtel Streichhölzer. Sie richtet sich auf, ist größer geworden. Sie bewegt ihre Lippen, reibt ein Streichholz an und entzündet das Papier. Nicht lodernd, aber doch kräftig brennt das Weiße, das Gewirkte, das mit Spitzen, das fein Gesäumte vor ihren Augen und in ihren Augen. Sie bleibt aufrecht im Rauch stehen. Sie blinzelt. Sie hustet. Die Tante klopft, trommelt gegen die Tür, schreit. Nach einer Pause hört Valerie noch andere Stimmen, Männer. Hart trifft etwas die Tür. Ich habe den Schlüssel, schreit die Tante. Sperrgeräusche, Husten. Sie spürt, wie der Nachbar, ein massiger Mann, zupackt. Sie am Arm aus dem Zimmer zerrt, rettet. Sie lässt es mit sich geschehen. Auch der Spätere, das Späte lässt sie mit sich geschehen. Es gibt keine Zeit mehr. Eine Minute, ein Tag, es ist das Gleiche. Valerie gibt keine Antwort, sie stellt keine Fragen. Die mitgebrachte Jacke ist nicht notwendig. Ein Pfleger reicht. Er nimmt sie am Unterarm, sie geht mit. Sie hat ihre Schuldigkeit getan. Die Mitgift von ihrer Liebe durchwirkt, hat sie zurückgeführt. Sie hat nie existiert. Vor ihr liegt ein Saal. Dort hinten schreit eine. Nebenan reißt sich ein Mädchen an den Haaren. Sie nimmt Platz bei den Unerhörten und schweigt. Es wird langsam erwachen. Ich spüre, es zerrt an mir, flüstert Valerie. Sie sitzt am Klo. Die Türen sind nicht zu versperren, aber niemand ist draußen, niemand wartet. Valerie hat Zeit. Sie spricht mit sich, nicht mit den Ärzten, nicht mit den Pflegern, mit niemandem sonst. Hier sind alle einsam geworden. La, la, la. 10 Frauen kennt sie mit Namen, alle sind allein. La, la, la. Sie spielt mit ihren Fingern in den Haaren unten, kratzt sich. La, la, la. Valerie will hinaus. Sie nimmt von den ausgeschnittenen, an einer Schnur aufgefädelten Zeitungsblättern und wischt sich ab. Sie hat keine Unterhose, keine Strümpfe, steht auf, wäscht sich die Hände, trocknet sich im Gehen am Kittel. Auf dem Weg zurück sieht sie einen Schlüssel liegen. Sie hebt ihn auf, geht auf die Haustür zu, sie dreht sich um, keiner ist da. Sie probiert den Schlüssel, er passt. Sie verlässt das Haus, sperrt hinter sich zu. An der Kirche vorbei, hinter den letzten Babylons, führt ein Hang zum Zaun. La, 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 la. Valerie hört Stimmen in der Ferne und Schritte. Sie dreht sich nicht um. Also der Fluchtversuch gelingt nicht. Valerie muss sich auch einer Operation unterziehen. Sie wird sterilisiert und kurz darauf in einen Bus gesetzt und weggebracht. Ruß. Seit Tagen gibt es Hochdruckwetter und wolkenlosen Himmel, in den der Rauch aus dem Schornstein des Schlosses aufsteigt. Die Dorfbewohner sind zur Ruhe gekommen, verrichten ihre Arbeit, schneiden Obstbäume, säen Karotten, Radieschen, Salat. Es ist März. Rauch ist im Dorf gewesen an den Wintertagen und eine Unruhe. Der Rauch war schwer und roch. Asche regnet es manchmal nieder und Ruß, wenn ein Feuer im Winter brennt. Wäre da nicht, als Ingrid Steindl das Fenstersims wischte, ein Haarbüschel gewesen. Und beim Mühlbauer auch. Verbrannte Haare riechen nicht gut. So sprach Ingrid mit ihrem Mann und er war ein Freund des Bürgermeisters. Der Bürgermeister hatte von anderer Seite Beschwerde gehört über Rauch an gewissen Tagen und Ruß, der schmiert. Ein Putztuch soll nicht gereicht haben für 3 oder 4 Fenstersimse. Auch Seife hat nicht viel bewirken können. Die Menschen machten die Fenster dicht, damit nichts davon in ihr Heim gelangen konnte. Kein Rauch, keine Asche. Ein bisschen Staub, Ruß und Asche ist immer beim Heizen, hat er zu den Leuten gesagt, und der Winter ist bald vorbei. Die Steindls aber hatten Haare am Fensterbrett. So sprach der Bürgermeister mit dem Verwalter des Schlosses, als er diesen im Wirtshaus traf. Grüß dich, Herr Hauptmann, du musst etwas sagen, die Leute wollen nicht mehr den Rauch, die Asche im Garten, Haare sind auch dabei. Es gab eine Versammlung der Dorfbewohner. Der Hauptmann begrüßte alle und sprach, wenn Energie knapp ist, und sie ist knapp in diesen Kriegstagen, so müssen wir versuchen, uns selbst zu versorgen. Wir arbeiten im Schloss und prüfen energiehaltige Stoffe, die alle von uns stammen und hier bei uns wuchsen. Ich verstehe, dass an Schlechtwettertagen die Last für euch groß ist. Bitte versteht aber auch mich und halten wir zusammen, wenn ich auch heute nicht alles sagen kann. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, den Prozess zu optimieren. Es ist eine Reinigung, Entsorgung und gleichzeitig Versorgung. Alles geht seinen Weg. Alles wird uns zum Nutzen. Ja, Reinigung. Die Gesellschaft des Schlosses bestellt morgen Spezialreinigungsmittel in ausreichender Menge. Ihr könnt sie, Herr Bürgermeister sagt, ist das möglich, auf der Gemeinde abholen. Dort wird es angeliefert. Alkohol hat fettlösende Kraft. Ja, Alkohol, die Rechnung des heutigen Abends, den Wein und das Bier, auch Würstel zahlen wir. Und die Haare am Fensterbrett, aus der letzten Reihe zu hören. Wie viel Haar im Reich anfällt, auch das muss in den Kreislauf und brennen. Jedes Haar, jede Faser, jedes Blatt Papier ist zu unserem Nutzen, wir arbeiten daran. Über Gras. Etwas zu verstecken ist die große Kunst des Grases. Einer hob den Rasenteppich mit Schaufel und Krampen, da war Metall auf Metall, ein Funke, ein Schädel. Das Gras biegt sich mit jedem Wind. Ich liebe das Gras im Winter, wenn es tot über den Schnee sich neigt. Gras im März liebe ich, wenn es ganz neu den Winter versteckt. Von unten nimmt es die Kraft. Danke.
Danke, Robert Kraner. Du bist eigentlich Umweltberater im Hauptberuf. 2003 hast du die Schreibwerkstatt Langschlag gegründet, gemeinsam mit dem Schriftsteller Robert Schindel. Seit damals kenne ich dich, denn damals war ich auch bei der Schreibwerkstatt. Damals, kann ich mich erinnern, hast du schon von deiner Großtante geredet. Hast du zu schreiben, das heißt literarisch zu schreiben gelernt, weil du die Geschichte deiner Großtante behandeln wolltest?
Ich wollte schon vorher literarisch schreiben können. Ich habe auch als 16-Jähriger schon probiert, Gedichte zu schreiben. Und damals wusste ich noch gar nichts von meiner Großtante.
War das vielleicht später? Ich habe dich wirklich immer in Erinnerung als jemand, der über seine Großtante schreiben will, die in Hartheim ermordet wurde.
Es hat sich, das war dann in den 90er Jahren. Also geschrieben habe ich so mein ganzes Leben lang für mich alleine in Tagebüchern. In den 90er Jahren, da habe ich erfahren, dass die Vermutung gibt, dass die Tante Therese, hat sie in Wirklichkeit geheißen, Therese Weber, dass sie möglicherweise ein Opfer in Hartheim war, dass sie in der Psychiatrie war und dass sie dann verschwunden ist und dass mit der Erklärung, dass sie an einer Lungenentzündung verstorben ist, eine Urne geschickt worden ist, irgendwo in Deutschland soll das gewesen sein. Bernburg an der Saale war der offizielle Todesort. Das habe ich dann alles recherchiert. Und gleichzeitig habe ich damals begonnen auch zu schreiben, aber wie das literarische Schreiben geht, das war mir nicht so geläufig. Ich bin sehr, sehr unsicher gewesen. Und es ist mehr oder weniger durch Zufälle und auch, weil ich mich sehr bemüht habe drum, zu diesen Schreibwerkstätten gekommen, die ich aus einem starken Eigeninteresse auch gegründet habe oder die erste Schreibwerkstatt veranstaltet habe, weil ich wissen wollte, wie geht das, wieso sagt mir ein Gedicht von Paul Celan, die Todesfuge, viel, viel mehr in so kurzer Zeit als eine ganze Serie, der Holocaust zum Beispiel, diese Filmserie von Steven Spielberg, die damals auch gelaufen ist, zu der Zeit, wo ich die Todesfuge das erste Mal als Jugendlicher gehört habe. Damals ist mir eine Unruhe sozusagen geschenkt worden. Ich wollte das auch ergründen. Wie geht das, dass ein Gedicht viel, viel mehr vermag als eine ganze Serie. Für mich zumindest. So ist es, so habe ich es empfunden.
Wie bist du dann auf die Spur deiner Tante, deiner Großtante gekommen?
Meine Mutter war die, die als erstes, ich habe das da drinnen so bezeichnet, in den toten Winkel geschaut hat. Ende der 80er Jahre hat es Dokumentationen im Radio gegeben, das erste Mal über Hartheim. Das hat meine Mutter gehört und hat als erste diesen Verdacht gehabt und hat ihn auch einmal so nebenbei geäußert, hat immer darum gekreist, vor allem auch deswegen, weil es auch verbunden war mit einer zunehmenden Gewissheit, dass in unserer Familie auch eine genetisch bedingte Erbkrankheit gibt, über die man nicht so gern und leicht reden kann, weil das so ziemlich eine dramatische Geschichte ist. Das ist das Chorea-Huntington, nennt sich das. Das hat meine Mutter damals in den Bann gezogen und sie hat immer nur stückweise etwas davon erzählt, mir auch. Ich habe dann immer mehr nachgefragt, bin aktiver und aktiver geworden. Es hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich dann konkret in Hartheim angefragt habe, ob der Name dort aufscheint. Und ich habe mich über mich selbst gewundert, warum ich so lange gebraucht habe, direkt in Hartheim, wo der Verdacht besteht, einmal nachzufragen. Heute weiß ich es. Die Datenbank gibt es erst seit 1998. Und 1995 habe ich diese Briefwechsel mit Steinhof und mit Yps gehabt und habe dann mir zusammengereimt, was wahrscheinlich war. Und mir hat damals das Dokumentationsarchiv für den Widerstand in Österreich, die haben mir gesagt, wenn die Stationen vom Steinhof nach Yps und dann mit dieser Erklärung an einen unbekannten Ort versetzt aus wehrtechnischen Gründen endet, dass dann ich mit Gewissheit ausgehen kann davon, dass das in Hartheim getötet worden ist. Und das hat sie dann auch bestätigt. Ja.
Du hast von einer Erbkrankheit gesprochen. Mhm. Hatte deine Tante diese Erbkrankheit oder
war das sie? Das war nicht die Diagnose. Sie ist auch zu früh gestorben dafür. Diese Krankheit, die bricht normalerweise so um 50 Jahre herum aus, wenn man sie hat. Es war allerdings geläufig in dem Dorf, hat es diesen Namen gegeben. Also diese, wie ich es da nenne im Buch, seilerische Krankheit, das ist der fiktive Name. Und diese Krankheit, von der hat bis in unsere Generation herauf, ist gesprochen worden. Es hat mein Großvater gehabt und es hat mein Onkel gehabt. Das war aber auch, als mein Großvater gestorben ist, hat es geheißen, das ist eine Verkalkung oder so. Dann ist eine Tante auch dran gestorben, da hat es auch geheißen, das sind so Verkalkungen wahrscheinlich. Und das ist eine Verwandte aus England, dort ist das genau diagnostiziert worden und da haben dann die Cousine meiner Mutter sie darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Krankheit gibt in unserer Familie. Das war dann auch eine große Last, ja. Auch für meine Mutter, die dann eigentlich sehr spät erst diesen Test machen hat lassen und einen Negativbefund bekommen hat und dann erleichtert war. Was mich da sehr beschäftigt hat, ist auch, wie sieht man sich? Wenn man eine Disposition hat, dass man an Herz-Kreislauf-Krankheit erkranken würde und vielleicht die Gefahr groß ist, dass man einen Herzinfarkt bekommt, mit dem kann man leben, das haben viele da erinnern, das ist irgendwie so normal, aber ist genauso letal, kann genauso letal sein. Wenn man die Diagnose hat, dass man vielleicht mit 60 sehr ernsthaft erkrankt und das dann einen sehr dramatischen Verlauf auch haben kann, allerdings mit der heutigen Medizin auch entsprechend auch abgefedert werden kann, nicht geheilt, nicht gebremst, aber zumindest gut begleitet werden kann. Was ist da der Unterschied? Endet auch letal.
Hast du so einen Test gemacht?
Ich habe ihn nicht gemacht, weil er keine Generation überspringen kann. Und weil ich damals den beratenden Arzt, also das war auch Mitte der 90er Jahre, wie ich dem Ganzen nachgegangen bin, habe ich mit dem Arzt, der mich da beraten hat, gesprochen, was könnte ich machen, wenn ich wüsste, dass ich es hätte. Dann hat er gesagt, machen kann man gar nichts, es gibt keine Prophylaxe. Das Einzige ist, ich könnte eine andere Lebensplanung machen. Das heißt nicht jetzt viel hackeln und Reichtümer für irgendwann in der Pension anhäufen, sondern bewusst halt jetzt leben. Und dann habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall gut, in jedem Fall gut und wichtig und habe den Test nicht gemacht.
Hat das vielleicht in deinem Leben eine bestimmte Nähe zu deiner Großtante erzeugt oder die Nähe noch gefördert, dass du weißt, wenn du 1938, 39, 40 gelebt hättest und vielleicht diese Krankheit gehabt hättest, dass du auch in Hartheim gelandet wärst?
Natürlich, also es hat auf diesen... Es hat Jahre gedauert, bis ich so die ganze Bandbreite in Ruhe anschauen konnte. Ich war immer sehr, sehr aufgeregt. Ich habe mich selber nicht wirklich vollkommen gefühlt, weil erstens einmal hatte ich immer dieses Damoklesschwert von dieser Krankheit war im Raum. Es war auch so, dass ich allerdings aus anderen Gründen epileptische Anfälle hatte eine Zeit lang. Meine Schwester sie auch hat. Und jetzt aus dieser Verbindung her, manche Ärzte gesagt haben, da gibt's eine erbliche Disposition. Manche haben gesagt, so ein Blödsinn, da gibt's keine erbliche Disposition. Mit Chorea Huntington hat das überhaupt nichts zu tun. Mir ist nur bewusst worden, dass wir im selben psychischen Umfeld groß geworden sind. Und ich habe Gott sei Dank dann über mehrere Jahre Therapie, aus der heutigen Sicht bin ich durchgegangen durch diesen Prozess. Ich bin auch seit dieser Zeit anfallfrei und habe auch die Angst der Resi gespürt, gewissermaßen. Nicht künstlich herbeigeführt. Ich bin in das reingefallen. Ich war mehrere Wochen vor der Rolle, wie ich das so intensiv gespürt habe. Und ich habe aber auch eine Kraft daraus geschöpft. Also eine große Kraft daraus geschöpft. Und vor allem dann in der Zeit danach auch so eine Genugtuung, dass ich lebe. Ja, dass es den Hitleranern nicht gelungen ist, unsere Familie auszumerzen. Sie hätten einen Grund gehabt dazu. Zumindest zu einer Zwangssterilisation, was ja auch geschehen ist. Das haben wir dann mit einer großen Kraft erfüllt und mit auch einer Genugtuung und auch mit einer neuen Sicht auf die Dinge. Ganz sicher, ja.
Wie viel von der Valerie ist deine tatsächliche Großtante Resi und wie viel ist Fiktion?
Das weiß ich nicht. Es gibt Familiengeschichten, datierte Familiengeschichten, die habe ich aufgegriffen. Also es hat diese Geschichte gegeben, dass der Auslöser anscheinend wirklich eine unglückliche Liebe war, dass sie in die Psychiatrie gekommen ist. Die Diagnose bei ihr damals war Schizophrenie mit Halluzinationen. Ich habe mir das gut vorstellen können in der damaligen Zeit, aus so engen Verhältnissen, wie so ein Dorf auch bietet oder geboten hat, in so einer Situation zu leben und dann so zu scheitern, auch mit einer Liebesbeziehung zu scheitern. Und dann hat sie aus Verzweiflung eben Feuer gelegt und offensichtlich, also diese Geschichte habe ich gehört, dass sie ihre Mitgift verbrannt hat und daraufhin in die Psychiatrie eingeliefert worden ist. Und aus diesem Prozess heraus kann ich mir vorstellen, dass ein Pumperl gesunder verrückt wird. Also das kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin oft sehr nahe gewesen an diesem Empfinden, dass ich gemerkt habe, die Grenze zwischen gesund und krank, zwischen normal und verrückt, also wie knapp die ist. Und bei mir, und aber ich glaube auch bei vielen anderen da herin im Raum.
Dann hast du dich an Hartheim gewendet. Was hast du dort erfahren über die Geschichte der Therese Weber?
Ich habe eine E-Mail geschickt, habe dann die Bestätigung bekommen, Therese Weber mit Geburtsjahr 1900, dass sie aufscheint, auch den Hinweis, dass die Krankengeschichte im Dokumentationsarchiv in Berlin ausgehoben werden kann. Habe dann auch gemacht. Es ist bis Frühjahr 1940, dann reist sie ab, also dann gibt es keine Aufzeichnungen mehr. Habe die Krankengeschichte ja bekommen. Teile daraus finden sich auch in der Valerie-Geschichte. Es hat dann eine große Überwindung gekostet, bin hingefahren. Der Name von der Theresia Weber scheint auf einer dieser Stelen vor der Gaskammer, vor der ehemaligen Gaskammer. Ja, das war die Hilfe, die ich auch bekommen habe.
Bewirkt es so eine Art Beruhigung des eigenen Denkens, wenn man das abgeschlossen hat, wenn man das erforscht hat? Kannst du jetzt eher abschließen mit der Valerie, mit der Theresa?
Es wäre zu viel verlangt, wenn jeder diesen selben Weg gehen müsste. Mir persönlich hat die Auseinandersetzung sehr viel gebracht. Es ist beruhigend, es hat mich stärker gemacht und ruhiger, viel, viel ruhiger. Es ist ein Stück gesund geworden, glaube ich auch. Die Dinge brauchen Zeit. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie lange ich gebraucht habe, bis ich das so Stück für Stück dann komplett gehabt habe. Dass ich an einem ganz anderen und eigentlich über viele Umwege begonnen habe. Dann wieder Rückschläge, wieder jahrelang nichts oder monatelang nichts und dann wieder weiter. Ich glaube, dass es nicht möglich ist, die Dinge sozusagen mit Gewalt ans Licht zu zerren. Für mich ist es nicht gegangen. Deswegen auch diese Über-Gras-Geschichte, dass auch Gras über eine Sache wachsen können muss. Ich glaube, dass es auch eine Behutsamkeit braucht. Ich habe es für mich gebraucht. Ich habe gemerkt, wenn ich da jetzt mit einem Managementplan dran gehe oder mit einem harten Zeitplan, dann würde ich mich kaputt machen auch. Ja. Dass das 20 Jahre dauern hat können, war das mein Tempo. Das ist gut gegangen.
Was bedeutet der Ort Hartheim für dich, die Gedenkstätte?
Ja, ich war dort. Ich bin das erste Mal mit einem starken inneren Zittern hingefahren, so wie ich auch das erste Mal in Mauthausen war und dort in den Steinbruch gegangen bin. Es war dort eine Gedenkveranstaltung. Ich war dann ganz erstaunt und habe das gut gefunden, wie das gelöst ist, also wie einerseits alles dokumentiert ist, alles angesprochen ist. Es war ein wunderschöner Tag, so wie jetzt, ja, so frühlingshaft warm. Ich habe dann auch gut gefunden, dass es daneben diese Tagesstätte für behinderte Menschen oder für Menschen mit Beeinträchtigungen, nämlich, dass das möglich ist. Ich habe mir immer gedacht, das kann man sich nicht trauen an so einem Wahnsinnsort. Und der Wahnsinnsort ist aber kein Wahnsinnsort mehr. Ich kann dort ohne Angst hinfahren.
Woran schreibst du jetzt?
Das Buch hat nur einen Arbeitstitel, den ich jetzt nicht nenne. Aber es kann als Fortsetzung der Valerie gelesen werden. Es spielt in der jüngeren Vergangenheit und Jetztzeit und beschäftigt sich damit, was bedeuten Leerstellen in der eigenen Familiengeschichte für die Leute jetzt.
Also die Valerie geht weiter, die Theresa geht weiter in dir, lebt weiter in dir.
Ja.
Danke. Das war Freak Radio, das war ein Gespräch mit dem Autor Robert Kraner. Ich bedanke mich bei dem Techniker Gerald Palli und am Mikrofon war Margarete Indl.